Der Text für heute Abend steht in 2. Chronik 10, Vers 19 bis 11, Vers 4. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. Und als Rehabeam nach Jerusalem kam, sammelte er das Haus Juda und Benjamin, 180.000 streitbare Männer, um gegen Israel zu kämpfen, damit sie das Königtum an Rehabeam zurückbrächten. Aber des Herrn Wort kam zu Schemaja, dem Mann Gottes: Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und all denen von Israel und Juda und Benjamin: So spricht der Herr: Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder kämpfen. Ein jeder gehe wieder heim, denn das ist von mir geschehen. Sie gehorchten den Worten des Herrn, kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank, dass wir auch heute Abend wieder unter deinem Wort zusammenkommen dürfen. Ich bitte dich, dass du Andreas Schäfer gebrauchst, dass er es uns so auslegen kann, wie du es möchtest, dass es zu jedem Einzelnen hier spricht. Und ich bitte dich, dass wir die Worte, die du zu uns redest heute Abend, nicht vergessen, sondern dass wir sie mitnehmen können und dass wir das auch umsetzen, was wir von dir hören. Bitte ich, dass du diesen Abend dazu gebrauchst. Segne uns. Hab Dank, dass du da bist. Amen.
Durch dieses kleine, zugegebenermaßen kleine Textfenster, das wir gelesen haben, wollen wir einen Einstieg wagen in das Thema, das wir heute Abend uns vorgenommen haben, unter der Überschrift Die Krise. Unter dieser Überschrift Die Krise finden sich die ganzen Ereignisse, die mit der sogenannten Reichsteilung zu tun haben. Je nachdem, in welchem klugen Buch Sie nachschauen, irgendwas um das Jahr 930 herum, das reicht als grobe Orientierung, um zu wissen, wo wir in der Zeitgeschichte in etwa liegen. Wir haben die zwei großen, riesengroßen Königszeiten hinter uns. Zum einen die Zeit des David, die mit 40 Jahren angegeben wird, und zum anderen die Zeit des Salomo. Also rund 80 Jahre mit zwei ganz besonderen Exponenten, die da an der Macht waren. Und jetzt kommt eben der Nächste an die Macht, und das ist Rehabeam. Und an dieser Schnittstelle kommt es nun zu einem ganz gewichtigen historischen Einschnitt, nämlich tatsächlich, das Reich bricht auseinander. Wir haben auf der einen Seite Juda und wir haben auf der anderen Seite das sogenannte Nordreich. Wir haben auf der einen Seite die 10 Stämme und auf der anderen Seite den einen Stamm, wobei wir gleich kurz unseren Kopf sortieren müssen, weil 10 plus 1 nicht 12 gibt, das kommen wir auch noch drauf. Und der Gedankengang ist, die 10er-Gruppe ist natürlich eine geschlossene Gruppe und Juda steht für einen Stamm. Und jetzt sind die Variationen unterschiedlich, wie es auf die 12 kommt. Die einen denken an den Stamm Levi, der ja nicht mitgezählt und doch da ist. Die anderen denken an den Stamm Simeon, der ja ganz im Süden war und nach Josua 19 unglaublich schnell eingemeindet wurde und zu Juda gehören. Und die meisten denken an Benjamin, wie hier es ja auch genannt ist. Der wird mal zum Norden und mal zum Süden gezählt. Wie auch immer, 10 plus 1 gleich 12. Also der große Block im Norden, das Nordreich, der eine Stamm Juda im Süden, macht das ganze Israel. Und jetzt bricht es tatsächlich auseinander. Und wir haben ja miteinander gesagt, wenn wir das erste und zweite Chronikbuch uns anschauen, dann wollen wir insbesondere uns bewusst machen, was die Grundidee des Heiligen Geistes war, als er der nachexilischen Gemeinde dieses erste und zweite Chronikbuch schenkte, wo wir doch wissen, es gibt schon 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige und dann noch einmal 65 zusätzliche Kapitel und einem ganz bestimmten Fokus, einem ganz bestimmten Filter. Und der Filter war sehr einfach, sehr eindeutig, sehr klar, sehr hilfreich, auch für uns, die wir das Buch lesen. Der Filter ist, wie kann Leben in der nachexilischen Zeit gelingen? Wie kann das funktionieren nach der riesigen Katastrophe des babylonischen Systems mit all dem, was da passiert ist, Untergang des staatlichen Systems, der Tempel weg, die Bevölkerung verschleppt und das alles als Folge von Schuld, von Sünde. Mein Gott, wie sollen wir leben? Wie sollen wir jetzt leben, diese kleine nachexilische Truppe? Und da kommt der Chronist rein und sagt, orientiert euch einmal an dem, was vorher bestammt hatte. Der geschichtschreibende Gott, denkt an die vielen Namen, ab Adam, der geschichtschreibende Gott hat nicht aufgehört, tatsächlich Geschichte zu schreiben. Aber denkt dran, ihr müsst in die Mitte das Herzstück setzen. Und das Herzstück ist die Beziehung zum lebendigen Gott, die zum Ausdruck kommt im Tempel mit all dem, was dazugehört. Und deswegen dieser Wahnsinnsthemenschwerpunkt im 1. und 2. Chronikbuch, das eben bei David und Salomo, wir haben ja ihm jetzt ausreichend Raum gewidmet, es in vielen Kapiteln nur darum geht, wie kommt der Tempel, was macht der Tempel, was ist mit dem Tempel, vorn, hinten Tempel, damit das Herzstück klar ist. Und die ganze Regierungszeit, dieser 80 Jahre, wird im Grunde genommen komprimiert auf die eine Frage, was machen die beiden mit dem Tempel? Der David einerseits und der Salomo andererseits, wie so zwei Flügeltüren eines Altars, dreht sich ihr Dienst darum, können sie das Herzstück etablieren für das Haus Gottes, für das Volk Gottes. Und dann das eine und das andere ist natürlich, alles, was da nicht reinpasst, fällt raus. Und dazu gehört eben unter anderem, ab jetzt, wir sind an der Schnittstelle, fällt der Fokus nicht mehr auf das Nordreich. Nicht, weil es das Nordreich nicht gäbe, sondern nur, weil das Nordreich kaum, dass es gestartet ist, schon in eine Grundsünde hineingerutscht ist, aus der sie nicht bereit waren, rauszukommen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied für unser Denken. Ob irgendwo Fehler, Sünden, Schwierigkeiten passieren oder ob ich auf einem Weg beharre und ihn durchziehe. Das Nordreich hat den falsch eingeschlagenen Weg von Dan und Bethel, den Heiligtümern, konsequent durchgezogen. An dem sind sie gescheitert. Sie spielen also in der Geschichte Gottes, in der Wahrnehmung Gottes, keine weitere Relevanz. Götzen rein, Gott raus. Ganz einfach. Nordreich ist nicht mehr im Fokus der unmittelbaren Geschichte Gottes. Und im 1. und 2., im 2. Chronikbuch. Und jetzt umgekehrt, wie geht es jetzt weiter? Jetzt sind wir raus aus diesen zwei großen Königen, raus aus der Davidszeit, raus aus der Salomozeit. Man denkt, gut, jetzt kommt da der nächste, Rehabiam. Wie war das denn mit dem Königtum? Bei David, wir wissen es noch, gab es einen Vorlauf, wo er nur König über Juda war. Bevor er dann König über ganz Israel wurde. Da 5 Jahre, da 35, macht die 40 Jahre. Bei Salomo war es von Anfang an klar, selbstverständlich, der ist König über ganz Israel. Er wurde nur in Anführungszeichen eingesetzt von seinem Vater und dann entsprechend gesalbt. Wir kennen die Geschichte, die dazugehört. Und damit war für die nächsten 40 Jahre das auch wieder klar. Und jetzt merken wir bei Rehabiam, fängt es an zu bröckeln. Da ist nämlich auf der einen Seite klar, Rehabiam ist der Nachfolger von Salomo, sein Sohn wird eingesetzt in Jerusalem und muss doch, oh Überraschung, noch einmal bewusst nach Sichem reisen. Also von Jerusalem, der Hauptstadt, Tempel, Königssitz, alles klar, für ganz Israel, reist der schon offiziell eingesetzte König noch einmal nach Sichem. Sichem, die Stadt mit großer Tradition für das Volk Israel, denken wir nur an den berühmten Landtag zu Sichem, Josua 24 und andere wichtige Ereignisse der gesamtisraelischen Geschichte, die stattfanden, ist für den Nordraum eine ganz wichtige Stadt. Das merken wir auch daran, dass sie später zur Hauptstadt wurde in einer Zeit für das Nordreich. Und jetzt zitieren quasi die Nordstämme den schon eingesetzten König Rehabiam noch einmal zu ihnen nach Sichem speziell zu kommen, damit sie ihn dort zum König machen könnten, eventuell, je nachdem, wie der Gesprächsverlauf ist. Und auch da merkt man schon, das ist jetzt nicht mehr so glatt. Bei David war es klar, erst Juda, dann ganz Israel. Bei Salomo war es ganz klar, ganz Israel. Bei Rehabiam merken wir schon, Juda okay, Israel mal gucken, die Reststämme. Und allein das macht uns schon ein bisschen stutzig. Und jetzt sind wir an diesem Text, an dieser Krise und schauen uns ein ganz klein wenig durch dieses Mini-Fenster das an, was nun für den Rehabiam, diesen König als Nachfolger von Salomo, wichtig und bedeutsam ist. Das Erste, was ich gerne als Stichwort über Rehabiam schreiben möchte, Rehabiam und die schmerzhafte Lenkung. Eine schmerzhafte Lenkung. Rehabiam erlebt nämlich, dass Gott beschlossen hat, das Gesamtreich zu dezimieren. Dieser Beschluss, den erfahren wir hier im 2. Chronikbuch, nur durch einen einzigen Satz. 2. Chronik 10, Vers 35, so hörte der König nicht auf das Volk, denn es war so von Gott bestimmt, damit der Herr sein Wort wahrmachte, das er durch Ahia von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, gesagt hatte. Damit setzt der Chronist voraus, alles andere wisst ihr aus den Königsbüchern. Was wissen wir aus den Königsbüchern? Aus den Königsbüchern wissen wir, dass am Ende des Lebens von Salomo, wie heißt es so klassisch, in 1. Könige 11, Vers 4, kein ungeteiltes Herz mehr hatte. Und das war die zarte Krise, die sich immer weiter ausbreitete, dass Salomo von seinem grundsätzlich guten Kurs immer weiter abgewichen ist. Kein ungeteiltes Herz. Gott warnt ihn und sagt ihm, guter Freund, das ist der falsche Weg, den du gehst. Und ich kündige dir an, dass ich dich dadurch demütigen werde, indem ich dich verkleinere, indem ich das verringere, indem ich einen Teil von dem Gesamt-Israel wegnehme. Nicht bei dir, aber deinen Nachfolgern. Salomo denkt gar nicht dran, auf diese Warnung Gottes zu reagieren. Ganz schlecht. Daraufhin schickt ihm Gott schon mal 2 Vorwarnschüsse. Er bekommt plötzlich Gegner, mit denen er gar nicht gerechnet hat, die ihn nerven, die ihn drangsalieren, die es ihm schwierig machen. Er, der König Salomo, der 40 Jahre so regiert hat, wird plötzlich irritiert durch kleinteilige, militärische, unnötige, nicht zu gewinnende Aktionen. Salomo reagiert nicht. Salomo bekommt, sagt, ich werde einen von deinen führenden Leuten so hochfahren lassen, dass er einen Teil deines Reiches dir wegnehmen wird. Und Salomo kriegt mit, wie Jerobeam abhaut und die Krise sich zusammenbaut. Salomo reagiert nicht. 3 versucht Gott, diesen Salomo noch zu kriegen, und er kriegt ihn nicht. Und mit dieser Last, mit der Altlast des alten Salomo, geht Rehabeam ins Rennen. Das heißt, durch Ahia von Silo war auf jeden Fall klar, es wird in irgendeiner Form eine Reichsverkleinerung geben. Das war das eine. Das andere ist, dass durch Rehabeam selber, von dem völlig ungetrübt seinen Dienstbeginn feiert, und er feiert ihn so, dass er einen katastrophalen Regierungsstart hinlegt. Das schafft er, indem er in gar keiner Weise Sensibilität zeigt, indem er völlig ohne Rücksprache mit dem lebendigen Gott seine Spur zieht, und er schießt also quasi einen Bock nach dem anderen. Und in Sichem erlebt er, wie die ganzen Nordstämme sagen, without us. Wir sind raus. Du kannst da unten dein Juda machen, aber wir sind weg. Das natürlich ist für ein Rehabeam ein Unding, geht überhaupt nicht. Und diesen ganzen Schlamassel, muss ich mir das mal vorstellen, der schon eingeführte König wird so in Sichem bloßgestellt, dass mal locker 2 der Bevölkerung sagt, wir sind dann mal weg. Geht also in einer besonderen Art und Weise vor. Er schickt nämlich seinen Vogt dorthin, also einen Fronvogt, eine wichtige Persönlichkeit aus dem Regierungsstab, noch von seinem Vater und sogar von seinem Großvater war der Mann schon tätig. Und den schickt er mit ins Rennen, und diese aufgebrachte Regierungsmeute da in Sichem steinigt den vom König Rehabeam geschickten Hofbeamten. Das war der Fehdehandschuh. Damit war klar, für jeden, der normal denkt, da muss man was machen. Und jetzt müsst ihr kurz einhalten und sagen, Rehabeam, hast du die Sprache Gottes nicht verstanden? Hast du die Sprache Gottes nicht verstanden? Du hast in deinem Leben Erfahrungen gemacht, dass du mehrfach jetzt schon von der Salomo-Zeit deines Vaters her, die du ja mitbekommen hast, bis hinein deine eigene Regierungsstarterfahrung mehrfach die Leitplanken touchiert hast und der lebendige Gott durch Erfahrungen versucht, dich wieder in die Mitte zu kriegen. Damit sind wir bei einem ganz erstaunlichen Thema unseres geistlichen Lebens. Das Thema, das wir alle miteinander in unterschiedlichen Dimensionen, davon bin ich absolut überzeugt, erlebt haben. Nämlich, dass der lebendige Gott so freundlich ist, uns nicht einfach in den Mist weiter reinlaufen zu lassen, den wir da so manches Mal praktizieren. Der lebendige Gott ist ein unglaublich liebevoller Pädagoge, ein starker Pädagoge. Und immer dann, wenn wir anfangen, aus dem Ruder zu laufen, sagt Gott nicht, dann mal tschüss, sondern versucht Gott, uns wieder in den Griff zu kriegen, uns das spüren zu lassen, uns wieder hier zurückzuholen. Was war es denn, was bei Salomo so blöd war? Was war das denn, was Gott bei Rehabiam so gestört hat? Doch nicht ihr Königtum an sich, doch nicht die Machtfülle an sich, sondern das, was schon von Salomo galt und was von Rehabiam auch galt. Kein ungeteiltes Herz bei Gott. Die liefen ohne ihn. Die machten die Dinge ohne ihn. Die machten sie losgelöst von ihm. Und immer wenn das passiert, wenn dieser Trend erkennbar ist, und das ist ein Trend, der in unserem Nachfolgeleben manchmal ein grundsätzlicher Trend ist und manches Mal in ganz bestimmten kleinteiligen Erfahrungen besteht, dann kann Gott tatsächlich schmerzhaft lenkend eingreifen. Ja, tatsächlich, das kann er. Und natürlich sind wir normal wie so pubertierende Kinder erst einmal mittelmäßig prächtig verärgert, wenn Gott eingreift in unser Leben. Wer mag das schon, wo wir doch so überzeugt von uns sind? Wir haben alles gut und richtig gemacht und wir stampfen weiter und wir fahren weiter. Und Gott sagt, nee, stopp. Ich habe das schon mal erzählt. Ich bin von autotechnisch jetzt im 21. Jahrhundert angekommen und da gibt es ja Schnickschnack in diesen Autos, was so alte Menschen wie ich gar nicht brauchen, nicht meinten zu brauchen. Zum Beispiel so Spurassistenten und so ein Blödsinn, ja. Wo ich doch immer weiß, wo die Spur ist, ja. Und natürlich habe ich mich gleich erkundigt, wie kann ich das abschalten? Ich will meine Freiheit zurück. Ach, so weit kommt es noch, dass mir da irgend so eine Technik sagt, wo ich lang zu fahren habe. Einmal habe ich es vergessen abzuschalten. Muss man jedes Mal wieder neu machen bei dem Ding. Immer wenn ich neu starte, rutscht das wieder in die alte Sicherheitstechnik zurück. Anstrengend, aber ich will frei sein. Einmal vergaß ich es und habe tatsächlich ja gedacht, wow, wie gut, dass das Ding da war. Wie gut, dass mich da einer kurz mal durch einen gewissen Rüttler erinnert hat, dass die Spur, wo ich gerade bin, nicht mehr die Originalspur ist. Und dass diese komischen Lichthupen hinter mir berechtigt sind. Was ist das denn, wenn Gott sagt, Andreas, mach nicht so weiter? Ist er gegen mich? Mag er mich nicht mehr? Findet er mich blöd? Nein! Nein, gar nicht! Er sagt nur, Kerle, so geht's nicht weiter. Hallo, aufwachen, falscher Kurs, ohne mich, gegen mich, mach es nicht, mach es nicht. Brrr. Wie bei so einem Spurassistenten. Und ich glaube, Sie kriegen das selber mit. Sie haben ja mit mir auch inzwischen eine geistige Sensibilität entwickelt. Dass wir das spüren, mein Gott, natürlich bin ich nicht scharf drauf. Aber ich darf dir dafür danken, dass du mich nicht einfach laufen lässt. Wenn wir losgelöst von Gott, wenn wir aus dem Ruder laufend von Gott die Dinge tun und er dann einfach sagt, nein, geht nicht. Und ich dachte, ich mache das dann mal so. Und ich dachte, ihm sagen zu können, das klappt ja sowieso, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Und übrigens, das ist jetzt wirklich eine Sache, die habe ich so im Griff, kannst kurz Abstand nehmen. Und dann kommt der Spurassistent, der geistliche Spurassistent. Da klappt vielleicht ein Gespräch gar nicht so, wie ich das so dachte. Ich dachte, das wäre doch eigentlich alles in der Tüte. Und nachher merke ich, ich bin da in einer Großkotzigkeit reingegangen, als ob ich das schon in der Tasche hätte. Da ist eine Entscheidung vielleicht gar nicht so gelaufen, wie ich das dachte, dass das durch selbstverständlich wäre. Und nachher Gott sagt mir, hättest du mich ja mal mitnehmen können. Hast mich auch vor der Tür vom Arbeitszimmer gelassen. Verstehen Sie, was ich meine? Und dann bin ich zuerst in diesem komisch pubertären, peinlichen Moment, bis man dann erwachsen wird und sagt, ja, mein Gott, du hast so recht. Und ich danke dir für diesen geistlichen Spurassistenten, auch wenn ich ihn in dem Moment, in dem er läuft, natürlich vollkommen unnötig finde. Ich bekomme in meinem Display das auch noch schriftlich mitgeteilt. Das leuchtet dann energisch auf und sagt, bitte in der Mitte bleiben. Gut, danke für den Hinweis. Danke. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so anders ist. Bitte in der Mitte bleiben, sagt Gott. Und was sagt er? Bitte bei mir bleiben, Andreas. Bitte bei mir bleiben. Mein nicht, dass du diese Spuren, auch diese ganz normalen alltäglichen Spuren, außerhalb, jenseits von mir einfach so durchlaufen kannst. Das will ich nicht. Ich will dein ungeteiltes Herz. Und Sie wissen, je länger wir mit Jesus leben, ich sage das immer wieder, desto kleinteiliger werden wir. Sag, okay, mein Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Nee, jetzt lassen wir mal ganz langsam. Dieser Mittwochnachmittag, der gehört dir. Und jetzt bitte ich dich, Herr, hilf mir durch diesen Mittwochnachmittag, durch die 18 Punkte durch, die dran sind. Und dann weißt du, dann ist Bibelstunde dran, dann musst du mich auch festhalten. Und dann gehen wir ein Stück nach dem anderen. Und ich bitte, Herr, lass mich nicht so doof sein und den geistlichen Spurassistenten ausstellen, sondern lass es rütteln, dass ich die spüre und zurückkomme. Rehabiam, hat er das gespürt? Ich würde mal behaupten, nein. Oder ich muss mal genauer sagen, er hat es gespürt, aber hat nicht adäquat darauf reagiert. Denn wir entdecken ja einen ganz eigenartigen Satz. Kaum, dass da in Sichem sein Fronvogt ums Leben kommt und er mit Schande nach Jerusalem zurückreist, zettelt er eins der größten militärischen Projekte an, die es in Juda jemals gab. Der rauscht also nach Jerusalem zurück und statt zu sagen, mein Gott, ich habe verstanden, die Spur meines Vaters Salomo und die Spur, die du mir sagst, und ich habe begriffen, was du mir mitteilen möchtest, was ich alles verbockt habe in Sichem, sagt uns hier Rehabiam, dass er jetzt 180.000 Mann braucht, die hochgerüstet nur eine einzige Aufgabe haben, nach Norden zu marschieren, um verheerend in das Nordreich, in die abgefallenen Stämme einzubrechen. Also ein klassischer Bruderkrieg wird hier aktiv vom neuen König angezettelt. Er hat es also verstanden, aber nicht reagiert. Und angesichts dieser Aktion kommt es zur zweiten Erfahrung von Rehabiam. Die zweite Erfahrung von Rehabiam könnte man so überschreiben, Rehabiam und die liebevolle Zuwendung Gottes. Die liebevolle Zuwendung Gottes. Wie sah die liebevolle Zuwendung Gottes für Rehabiam aus? So sah sie aus, dass es hier heißt, aber des Herrn Wort kam zu Schemaja, dem Mann Gottes. Gut, dass du dich verlesen hast. Wirklich. Denn das ist jetzt genau das, der Schemaja, das ist einer von denen, die man eben nicht so kennt. In der Zeit kommt eine ganze Reihe von denen. Da kommt Gad, der Seher, da kommt Anahia von Silo. Und jetzt plötzlich kommt ein Schemaja, der Mann Gottes. Der taucht nur hier in 2. Chronik 11 und 12 parallel im Chronik-Königsbuch auf. Und da ist er nur in dieser kleinen Szene da, zu Rehabiam, zu Gott, und dann ist Schemaja, der Mann Gottes, wieder weg. Aber Schemaja, der Mann Gottes, hat natürlich etwas ganz Einzigartiges ins Leben des Königs Rehabiam reingebracht. Er hat das hineingebracht, was für uns natürlich neutestamentlich das Allergrößte und Wichtigste überhaupt ist. Dass Gott neben der Zeichensprache, die er ihm schon gegeben hat, jetzt ihm noch die Wortsprache im Klartext zukommen lässt. Da tritt einer auf und es heißt, diese Formulierung des Herrn Wort kam zu Schemaja. Und diese Wortankündigungsformel, die ist ja für uns etwas, was immer wieder auftaucht, wenn Propheten sprechen. Die taucht in dieser Art und Weise deutlich über 100 Mal im Alten Testament auf. Allein daran merkt man, das ist der Eingangsklassiker. Der Eingangsklassiker heißt, ein Wort kommt zu einem Propheten und der Prophet muss der entsprechenden Person sagen. Aber allein diese Eingangsereignisformel bringt zum Ausdruck, der Prophet hat an sich nicht das Wort. Er ist nur, in Anführungszeichen, der Vermittler. Er bekommt es von Gott gesagt und er sagt es wieder weiter. Das Wort liegt bei jemand anderem, das Wort ist bei Gott. Und Gott sendet sein Wort, es kommt ein Wort. Und das Wort, was kommt, ist eben jetzt für diesen Rehabiam wichtig. Es ist das Besondere, das absolut Besondere, schon im Alten Testament, wie viel mehr dann im Neuen, wir kommen gleich drauf, schon im Alten Testament, dass das Volk Gottes herausgehoben ist durch diese besondere Schönheit. Gott hat zu ihnen geredet. Gott hat zu ihnen geredet. Mose sagt das ja in seinem Rückblick in ganz besonderer Weise. Wo hat es das jemals gegeben, dass Gott zu einem Volk spricht? In dieser Weise, wie es dem Volk Israel geschenkt worden ist. Und da ist ja insbesondere der Offenbarungsraum der Tora, des Gesetzes, der ersten fünf Bücher der Bibel gemeint, in diesem Kernbestand. Gott hat geredet. Und jetzt kommt zu dieser einen großen Wortschiene, der Schiene, die über dieses Wort Gottes, das priesterliche Wort Gottes, was nach an den Leviten hängt, dies weiter zu sagen und zu wiederholen haben, kommt eine zweite Wortschiene dazu. Und das ist die Schiene der Propheten. Gott beruft sich einzelne Persönlichkeiten und diese einzelnen Persönlichkeiten, die werden jetzt eingesetzt und autorisiert von Gott für eine bestimmte Person, für eine bestimmte Zeit, ein bestimmtes Wort Gottes zu sagen. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament und sagen natürlich, ja klar, selbstverständlich, haben wir immer schon. Wir staunen gar nicht mehr darüber. Das ist auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite schwierig. Auf der einen Seite gut, weil es zu einer guten Selbstverständlichkeit geworden ist. Auf der anderen Seite ist es dann manchmal schwierig, wenn wir es gar nicht mehr ernst nehmen, dass er was sagt. Dass er tatsächlich zu uns redet. Es gehört zu den Geschenken der neutestamentlichen Gemeinde, dass jeder einzelne Christ durch den innewohnenden Heiligen Geist autorisiert ist, dem Wort Gottes unmittelbar begegnen zu dürfen. Ist doch unglaublich. Wir müssen das nicht studiert haben, wir brauchen auch keine Theologen dafür, auch kein Klerus, sonst was. Jeder einzelne von uns ist unmittelbar in einem Wortraum mit dem lebendigen Gott. Jeder von uns. Wir stehen auf an einem Morgen, schlagen das Wort Gottes auf und wissen, der Heilige Geist ist da, sein Wort ist da. Und wir nehmen den Satz eines Samuel auf, den der Eli ihm gesagt hat. Hier bin ich, Herr, dein Knecht, rede du. Ich frage sie, was kann es noch Besseres geben? Was kann es noch Besseres geben? Mein Gott, was sagst du jetzt zu der Lage? Was sagst du jetzt zu dem Thema? Wie siehst du die Dinge? Und diese schöne, gute Selbstverständlichkeit, die brauchen wir wieder. Seelsorgegespräch, die Person sitzt bei mir, zeigt mir ihr Thema, sagt mir, was sie bewegt und ich stelle die aus meiner Sicht sehr elementare Frage. Ich bin immer überzeugt davon, was sagt denn Jesus dazu? Die Person schaut mich an wie ein Auto. Nach dem Motto, ich frage doch dich an, dann sag ich, was hat das auch hier mit Jesus drüber gesprochen? Ach, du wirst doch, bevor du bei mir angedackelt bist, bei Jesus gewesen sein. Was hat denn Jesus dir dazu gesagt? Hat er nichts dazu gesagt? Und ich habe ihn ja nicht gefragt. Das geht doch nicht. Aber wenn das dein Thema, wenn das deine Not, wenn das dein Problem ist, ist das Elementare zu sagen, mein Gott, wie siehst du das? Hast du dazu was zu sagen? Natürlich hat er was dazu zu sagen. Er wird vielleicht nicht gleich an dem Morgen das Ganze sagen. Ich muss vielleicht ein bisschen warten, aber er hat was zu sagen. Natürlich sagt er zu uns, er redet zu uns, gib mir ein Wort, lass mich's verstehen. Und wenn ich dann den Eindruck habe, ich muss noch erklärende Hilfe und sonst was nehmen, ja, aber zuallererst gilt, das Wort des Herrn kam. Doppelpunkt, Anführungszeichen unten. Ich darf Wort Gottes verstehen. Dein Geist, sein Geist wohnt in dir, wohnt in mir, ist Träger dieses Wortes Gottes. Das ist das Grundgeheimnis neutestamentlicher Führung. Ich habe Wort Gottes. Herr, sag mir, was du denkst, wie du die Dinge siehst und was du von mir willst. Und der Hintergedanke ist der ganz wichtige Hintergedanke, der hier bei Rehabiam zum Ausdruck kommt. Dass in uns ein Wunsch wächst, den wir bei Rehabiam erkennen. Halt mich bitte in deiner Spur. Halt mich in deiner Spur. Im Vorbereiten, ich weiß, es ist Februar, aber trotzdem, im Vorbereiten bin ich auf diesen alten Adventschoral gestoßen im Nachdenken. Plötzlich ging der durch meinen Kopf durch. Und ich wusste nur noch die erste Zeile von der Strophe. Sorglos, ich habe nachgeguckt jetzt. Aber die erste Zeile von der Strophe, die wusste ich noch. Ein Herz, das Demut suchet, ein Herz, das Demut suchet. Wie geht es weiter? Irgendwie war das doch was. Und dann war klar, das ist der Choral mit Ernst, o Menschen, Kinder, das Herz in euch bestellt, das Herz in euch bestellt. Und eigentlich heißt es, ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Rehabiam, du hast es unglaublich gut. Rehabiam, du hast nicht nur den Spurlenker des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren, den Zeichenhandlungen Gottes, die er dir gezeigt hat, sondern du hast tatsächlich einen Schemaja bekommen, einen Wortboten, jemand, der in deinem Leben angekommen ist und der dir Wort Gottes sagt und mitteilt. Rehabiam, du hast es gut. Siehst du, Rehabiam, dass du mit diesem Wort Gottes, das dir der Gott gegeben hat, einen Schlüssel in die Hand gegeben hat, einen Schlüssel. Du musst jetzt mit dem Schlüssel nur was tun? Ein Schloss stecken und umdrehen. Das Herrn Wort kam zu Schemaja, dem Mann Gottes, sage Rehabiam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und all denen von Israel, die in Juda und Benjamin wohnen. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder kämpfen. Ein jeder gehe wieder heim, denn das ist von mir geschehen. Und 180.000 Soldaten stehen da. Und jetzt? Rehabiam, du hast einen Schlüssel. Hast du es verstanden? Ja. Rehabiam, was machst du jetzt mit diesem Schlüssel? Und hier passiert ein Wunder. Hier passiert das Unnormale. Hier passiert das Ungewöhnliche. Hier passiert das Schöne. Haben Sie es im Kopf? Und sie gehorchten. Wow. 180.000 Mann ziehen ihre Militärkluft aus. Sie gehorchten den Worten des Herrn, kehrten um. Niemand zog nach Norden gegen Jerobeam. Was für ein Satz. Rehabiam, das ist dein Schlüsselsatz. Und sie gehorchten. Rehabiam erlebt mit diesem Satz natürlich die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Raus aus dem Hochmut, raus aus dem Eigensinn, raus aus dem, ich weiß, wie es laufen muss. Den Rüttler gespürt, das Wort Gottes bekommen und umgekehrt. Traumhaft. Traumhaft. Das heißt, jetzt ist der Mann quadratkilometermäßig auf einem viel kleineren Boden, aber unter dem vollen Ja Gottes. Unter dem vollen Ja Gottes. Und jetzt kommen traumhafte Jahre. Traumhafte Jahre. Das klein gewordene Juda mit den paar Benjaminiten zieht an dem ganzen Nordreichblock in jeder Hinsicht vorbei. Die da oben mit ihrem Bethel und Dan und ihren Quadratkilometern ohne Ende. Und Gott sagt, da bin ich sowieso raus. Und im Süden das kleine Juda mit ein bisschen Benjamin und einem König, der die Gnade und Weisheit besessen hat, auf den Rüttler Gottes und auf das Wort Gottes mit dem schlichten Satz zu reagieren und zu gehorchen. Wenn es doch so geblieben wäre. Aber in 2. Chronik 12 lesen wir leider diesen doofen Satz. Als aber das Königtum Rehabiam sich gefestigt hatte und er mächtig war, verließ er das Gesetz des Herrn. Sag mal, Mama, spinnst du? Bist du noch bei Verstand? Und wenn wir anfangen, uns aufzuregen über Rehabiam, spätestens dann, wenn wir auf ihn zeigen, wissen wir, wie viele Finger auf uns zeigen dabei. Da ist alles so klar gewesen, so deutlich gewesen. Da sind gute Entscheidungen für Christus gefallen. Da sind Nachfolgespuren gelaufen und plötzlich kommen wir ins Trudeln. Und wir werfen die Dinge mal eben so locker weg und tun so, als ob wir ihn nicht mehr bräuchten. Und dann lesen wir weiter, dass es, ich finde das so liebevoll, dass Gott nochmal den Schemaja schickt. Der war ja schon dann raus, das musste doch nochmal kommen. Und dann kommt Schemaja nochmal und rüttelt diesen Rehabiam auf, packt ihn verbal bei den Schultern. Bist du noch bei Trost? Denkt ein bisschen anders, lesen Sie es nach. Und dann kommt der Satz. Und sie demütigten sich unter Gott. Zweiter Erfolg. Oh, Schemaja, dank, dass du gekommen bist. Und danke, Rehabiam, dass du es begriffen hast, um was es geht. Und dieser Verstärker, der macht uns deutlich, das ist ja nicht eine einmalige Angelegenheit. Das ist Nachfolge, wie sie immer und immer und immer und immer wieder neu zu geschehen hat. Im Fazit über das Leben des Rehabiams sagt dann leider das zweite Chronikbuch in 2. Chronik 12, Vers 14. Als Gesamtfazit errichtete sein Herz nicht darauf, dass er den Herrn suchte. Und dieses Wort, diese Vokabel, die will ich gern zum Schluss uns noch mitgeben. Das Herz darauf richten, Gott zu suchen, wie es im Lutherdeutsch heißt. Das Herz auf etwas richten, das klingt fast ein bisschen zu schwach. Wenn man da jetzt nachschaut, was die Vokabel alles in sich trägt, ich nenne mal nur so ein paar Worte, dann heißt das mein Herz bereitstellen, mein Herz einsetzen, mein Herz festigen, mein Herz gründen, mein Herz bestimmen, mein Herz lenken. Merken wir, das ist ein richtiger Job. Das ist ein richtiger Job. Sag, mein Gott, das ist das Entscheidende für meine geistliche Existenz. Nicht, dass ich ein fehlerfreies Herz habe, sondern dass ich ein Herz habe, was im alltäglichen Lauf mit dir, dem lebendigen Gott, verbunden ist und von dir gelenkt und gesteuert werden kann. Da haben wir all diese Frauenfreizeiten, die wir hatten, große Höhepunkte aus dem Leben des David genommen. Es ist für mich immer interessant, wie da, egal ob Männer oder Frauen kommen oder gemischt, sich die Geister scheiden bei diesem David. Das sind immer die zwei großen Gruppen, die entweder moralisch unterwegs sind und die sagen, wie könnt ihr diesen ekelhaften Mörder, Ehebrecher und Familienzerstörer so feiern, weil sie moralisch denken? Oder sind die anderen, die wissen, dass von diesem Mann Gott den wichtigsten Satz aller Sätze sagt. Es war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil der so nett und so harmlos und so kuschelig war und nur Harfe spielend und Schäfchen kraulend unterwegs war, sondern weil er mit der ganzen Spannung seines Lebens, mit seinem Geist, seiner Seele, seinem Körper, mit allem, was ihn ausmacht. Eins ist typisch David. Ich werde bei ihm bleiben. Wenn ich aus dem Ruder laufe, dann komme ich zurück. Ich werde bei ihm bleiben. Ich werde nicht weggehen von meinem Herrn. Ich will, dass mein Herz bereitgestellt ist, eingesetzt ist, gefestigt ist, gegründet ist, bestimmt ist, gelenkt wird auf diesen Gott. Und das ist meine Lebensaufgabe. Und je kleinteiliger und konkreter, desto besser. Mit dem Wissen marschieren wir aus dieser Krise heraus und wissen, Nordreich ist raus. Südreich ist klein, aber mit Gott. Und eigentlich geht es nur noch um eine Sache im Rest vom zweiten Chronikbuch. Für alle, die jetzt das Sagen haben, machen Sie mit in dem Konzept. Machen Sie mit in dem Konzept. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, suchen. Stellt ihn an die erste Stelle. Hört auf die Schemajas, die da kommen. Passt auf den Rücklauf, der mit euch geht. Halt euer Herz bereitgestellt, gefestigt und so weiter, Gott zu suchen. Oder machen Sie nicht mit. Und so ist es bei Ihnen, bei euch, bei dir und bei mir ganz genauso auch. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir heute Abend ein Stück das, was wir erkannt haben, was unsere geistliche Existenz ausmacht, jetzt noch einmal in einer besonderen Weise auch in der Mahlgemeinschaft im Abendmahl thematisiert bekommen. Das Abendmahl ist ja nichts anderes, das ist ja nur ein Verstärker, in Anführungszeichen. Und der Verstärker ist doch klar. Wir kommen an seinen Tisch als die, als die Salomos und Rehabiams aller Zeiten. Mit unserem stolzen und hochmütigen Sinn, der so wahnsinnig tief verankert ist in uns. Und sagen ihm, unserem Gott, vergib uns. Vergib uns diese adamitische Linie, vergib sie uns einfach. Reinige du uns durch dein wunderbares, köstliches Blut. Stell uns neu hinein in das Geschenk deiner Gerechtigkeit. Wir kommen zu ihm im Abendmahl und sagen Danke. Danke, dass du nicht aufgehört hast, dich zu offenbaren. Danke, mein Gott, für jeden Rüttler, über den ich vielleicht genervt war. Danke für jeden Rüttler. Danke für jeden Schemaja, für jede Schemaja-Erfahrung meines Lebens. Und bitte, bitte, Gott, hör nicht auf, dich unter uns Einzelnen und als Gemeinde zu offenbaren durch deine Worte. Und dann, Herr, sei so barmherzig, dass tatsächlich unser Herz je länger, desto mehr und desto klarer und desto praktischer und alltäglicher unser Herz dir gehört. Und das geschieht, was dir Ehre macht, was anderes segnet und was mir zum Guten ist. Und so treten wir in die Gemeinschaft vor seinem Thron, in den Zeichen von Brot und Wein und wissen, er selber ist so bei uns, nimmt uns an, hält uns an seinen Tisch und sendet uns neu auf die nächste Etappe mit ihm. Ich bete. Herr Jesus Christus, du kennst uns so gut, du kennst unsere Gebrochenheit und du kennst unsere so schnellen Trends, von dir wegzurutschen. Die Dinge allein und ohne dich und im Abseits von dir mein hinkriegen zu können, zu sollen, zu müssen, wie auch immer. Du weißt, wie schnell wir in den Leitplanken landen. Du weißt es. Und was dadurch einfach auch in unserem Leben nicht gut gelaufen ist. Einfach nicht gut. Wo wir uns selbst geschädigt haben und vor allem, wo wir auch noch andere geschädigt haben. Und dir und deinem Namen keine Ehre gemacht haben. So kommen wir als die Salomos und Rehabiams zu dir, stellen uns vor dich hin und bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Und hab Dank, dass dein Blut auch für unseren Schaden gut ist. Und dass wir bei dir diese Reinigung, diese Geborgenheit, diese Heiligung, diese Rechtfertigung haben dürfen, immer und immer wieder neu. Und wir dürfen dich bitten, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Schaff deine Worte, schaff deinen Rüttler, halte mich, halte uns in deiner Spur. Und dann leg du deinen besonderen pädagogischen Schwerpunkt darauf, dass du immer klarer, immer konkreter unser Herz tatsächlich hast. Mit allen Emotionen, allem Willen, allen Gedankenkräften. Bitte nimm unser Herz, es soll dir gehören und es soll ungeteilt sein. Und Herr, wir bitten es wirklich, dass das nicht nur so eine Prinzipiensache ist, so eine Alltagssache, dass wir das erleben dürfen, dass unser Herz bereitgestellt, eingesetzt, gefestigt, gegründet, bestimmt, gelenkt ist, Gott zu suchen und dadurch von dir auf einem guten Weg läuft. Danke, dass wir das so von dir erbitten dürfen. Wir ehren dich und freuen uns auf die Gemeinschaft mit dir im Abendmahl. Danke, dass du da bist. Amen.